Wir Menschen lieben ja Geschichten, ob gelesen, erzählt, spielerisch dargestellt, im Film oder Theater. Vielleicht finden wir so Parallelen zu unserem Leben, sind aber nicht direkt betroffen. Wir können überlegen, welche Rolle wir da selbst einnehmen würden. Und wir können so aus sicherer Entfernung einfach nur Beobachter sein. Es ist auch sehr interessant, wenn man sich nach so einem gemeinsam geschauten Film unterhält, was einem so wichtig geworden ist, was einem aufgefallen ist. Und es tut dann sehr gut, wenn das Gegenüber vielleicht das Gleiche empfunden hat, das Gleiche beobachtet hat. Man verspürt da so eine Verbindung. Aber ganz oft gibt es eben auch ganz viele Dinge, die man anders gesehen hat, die der andere völlig anders wahrgenommen hat vielleicht. Und so schaut jeder durch seine Brille der Erfahrungen und Erwartungen und hört und sieht das aus seiner Sicht und bewertet dann die Geschichte, die er da hört. So ähnlich geht es auch uns, wenn wir die Geschichten aus der Bibel hören oder auch eine Predigt hören. Jeder hört mit einem anderen Ohr hin und nimmt teilweise auch etwas anderes wahr. Aber das Gute ist, wenn wir uns bewusst Gottes Reden öffnen, dann schenkt er uns durch seinen Geist genau die Gedanken und die Entscheidungen, die er möchte, die er in unserem Leben zum Ziel bringen möchte. Die unser Herz einfach erfüllen in dem Augenblick mit Vertrauen und mit überfließender Liebe und mit tiefem Frieden. Wir werden uns heute auch eine Geschichte aus der Bibel anschauen. Simon hat das schon angesprochen. Und da geht es um Zacharias, der selbst kaum glauben konnte, dass er bei der größten Liebesgeschichte der Welt ganz persönlich beteiligt war. Wir werden auch hier die Gelegenheit haben, als Beobachter da auf die Geschichte zu schauen und vielleicht auch einige Parallelen zu unserem Leben zu finden. Es geht speziell bei ihm auch um seinen Lobpreis. Und ich habe die Predigt überschrieben mit Zacharias. Der Lobpreis Gottes, erwachsen aus Demut und Erkenntnis. Wobei der Lobpreis hier mehr als ein Lied ist. Es meint ja so eine Freude, ein Dank, ein Jubel, das kann ein Lied sein, das kann aber auch eine Erzählung oder ein Bericht aus eigenen Erfahrungen sein, aber das auf jeden Fall aus einem Herzen kommt, das voll ist, das überfließt, das voll ist mit Frieden, Freude und Liebe. Aber vorher möchte ich euch einige Bilder zeigen, die eine bestimmte Person darstellen soll. Um wen könnte es sich hier handeln? Es ist eine Büste, die steht in Berlin im Museum. Ja, könnte, die sehen alle irgendwie ähnlich. Ne? Es könnte Augustus sein, aber von vorne sieht man es vielleicht nicht so direkt. Es soll aber eine Frau darstellen. Vielleicht kennt ihr dieses Bild. Wen stellt die Schauspielerin Elizabeth Taylor hier dar? Ja? Kleopatra. Den Namen haben bestimmt schon viele gehört. Er wird ganz gerne verwendet in der Beauty-Industrie. Kleopatra soll wohl eine sehr schöne Frau gewesen sein. Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass sie ja, viele Männer umwickeln konnte und damit ihre Politik betrieben hat. In dem Film Kleopatra, hier sehen wir sie nochmal, ja, es gab viele Verfilmungen und viele Theaterstücke. Aber was hat das jetzt mit der Geschichte von Zacharias zu tun? Fragt ihr euch vielleicht. Die Geschichte von Zacharias können wir in Lukas 1 ab Vers 5 lesen. Und die fängt dann so einfach an mit: In der Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte dort Zacharias, ein Priester. Okay, König Herodes, da hat man schon mal was von gehört. Aber hier steht nicht so genau, woher kam er denn? War er ein jüdischer König, er war auch zumindest hier in Judäa König. Und jetzt kommt Kleopatra bzw. ihr Geliebter ins Spiel. Und zwar, und darum handeln auch die Geschichten oder Theaterstücke von Kleopatra und ihrem Geliebten Antonius, Marcus, also Marcus Antonius. Er gehörte mit Octavian, der spätere Kaiser Augustus, und Lepidus zu einem Dreierbündnis in der späten römischen Republik. Herodes hatte eine sehr gute Beziehung zu diesem Marcus Antonius, dem Geliebten von Kleopatra, aufgebaut, indem er sich gegenüber ihm loyal verhielt und diesen römischen Machtanspruch im östlichen römischen Reich in Palästina unterstützte. Und dafür verhalf der Antonius ihn zur Königsherrschaft in Rom vor dem Senat. Da hatte er noch kein Königreich, er wurde einfach zum König ernannt, aber das hatte so viel Autorität, dass er dann mit dieser Königswürde dann eben dieses Reich betreten konnte oder als König dort herrschen konnte. Die Geschichte ist echt spannend und die ganzen Zusammenhänge. Ich möchte euch geschichtlich nochmal einen Schritt weiter zurück mitnehmen, ganz kurz die Geschichte zu überfliegen, um die Situation, um die es hier eigentlich geht mit Zacharias, vielleicht noch etwas besser zu verstehen. Letzten Sonntag hörten wir in der Predigt von Heinz ja über die Zeit von Nehemia. Darius, der letzte Perserkönig, erlaubte den Juden ja aus der Gefangenschaft zurückzukehren. Sie bauten den Tempel auf und dann irgendwann auch die Mauer, weil die Stadt bisher schutzlos war. Und er unterstützte sogar dieses Vorhaben. Die Juden hatten also die Möglichkeit, dort wieder einigermaßen sicher und selbstbestimmt zu leben, ihre Gottesdienste durchzuführen. Und dann begann eine Zeit, die viele als die 400 Jahre des Schweigens bezeichnen. Seit Malachi, dem letzten Propheten in der Bibel, bis hierhin zu Johannes, dem Sohn von Zacharias, hat Gott geschwiegen. Da gibt es keine Überlieferung, dass er durch einen Propheten, wie auch immer, geredet hat. Wir müssen also einige außerbiblische Quellen hinzuziehen, um zu erfahren, was in dieser Zwischenzeit passiert ist. In der Bibel lesen wir nichts direkt über diese Zeit, aber Daniel, der Prophet, hatte in der Gefangenschaft auch eine Vision und deutet es an. Und genau das passiert dann auch in den nachfolgenden Jahren. Also es passierte, dass das Alexander der Große, von dem haben wahrscheinlich auch die meisten im Geschichtsunterricht gehört, der von Griechenland aus die ganzen Länder um das Mittelmeer herum eroberte, einnahm und dann auch die Perser in ihrer Weltherrschaft ablöste. Er besiegte Darius und errichtete das größte bisherige Reich, das es gab. Nach seinem Tod wurde sein Reich so schrittweise unter seine Generäle aufgeteilt und von den Nachkommen der Generäle dann regiert und beherrscht. Es entstand die sogenannte hellenistische Welt in der Zeit. Was ganz wichtig ist in dieser Zeit, die griechische Sprache und Philosophie wurde verbreitet. Und es gab zumindest im Griechischen eine gemeinsame Sprache. Und in der Zeit wurde auch das Alte Testament in Griechisch übersetzt, in Alexandria, der Stadt, die der Alexander der Große da in Ägypten gegründet hatte. In Ägypten herrschten die Ptolemäer, in Palästina, also Judäa, Galiläa, da herrschten die Seleukiden. Also wie gesagt, die Nachkommen von den Generälen von Alexander dem Großen. Die schlimmste Zeit erlebten die Juden unter dem Seleukidenkönig Antiochos Epiphanes, der die rechtmäßige Linie der Priesterschaft beendete, die ja zur Zeit Nehemias und auch Malachis wieder ihren Dienst aufgenommen hatten, und entweihte den Tempel in Jerusalem mit unreinen Tieren und einem heidnischen Altar. Ich Ich überfliege das nur kurz, das ist natürlich sehr viel detailreicher, aber in dieser Zeit gab es dann unter den Juden einen Aufstand, einen jüdischen Aufstand gegen diesen Antiochus, angeführt von Judas Makkabäus, und er stellte die rechtmäßige Priesterschaft wieder her und rettete den Tempel. Die Zeit des sogenannten Makkabäeraufstandes war eine Zeit des Krieges, der Gewalt, Machtkämpfe, und sehr viele Juden, Israeliten verloren da zu der Zeit tatsächlich ihr Leben. Die Hasmonäer, das war ein jüdisches Herrschergeschlecht, die aus dem Aufstand der Makkabäer kamen, errichteten zu der Zeit oder begründeten zu der Zeit einen selbstständigen jüdischen Staat. Zur gleichen Zeit breitete sich das Römische Reich aus Rom, aus Italien aus. Durch innere Konflikte bei den Hasmonäern, also bei diesen jüdischen Herrschern, wurde das Reich geschwächt, und das nutzte dann irgendwann Herodes, der nicht jüdischer Abstammung war, sondern Idumäer, das ist die direkte Nachbarschaft zu Judäa und Galiläa, und eroberte Jerusalem mit römischer Unterstützung. Und das brachte ihm eben mit Hilfe von dem Antonius der Königsherrschaft, sodass er König über Judäa, Galiläa und Idumäa wurde. Durch die Heirat mit einer Mariamne, die eine Hasmonäerin war, also jüdischer Abstammung, versuchte er so seine Position bei den konservativen jüdischen Kreisen zu stärken und sich bei der einheimischen Elite so in Verbindung zu bringen. Er hat auch sehr viele imposante Gebäude gebaut, die auf jeden Fall eine Bereicherung für die Bevölkerung darstellten. Unter anderem baute er auch einen neuen prächtigen Tempel. Und das ist genau der Tempel, in dem wahrscheinlich Zacharias dann auch stand und seinen Dienst tat. Aber es war nicht ihr König. Es war eine gute Zeit, der Tempel stand wieder, der Gottesdienst fand statt, und er war nicht wirklich gut angesehen bei den Juden, bei den Israeliten. Er hatte eigene Interessen, und wir wissen von ihm, er hat zum Beispiel den Kindermord in Bethlehem verantwortet. Er war ganz darauf bedacht, dass seine Macht bestehen bleibt und gefestigt ist. Und hinter seiner Königsherrschaft stand eben halt Rom. Kleopatra, die wahrscheinlich eine Nachfahrin der Ptolemäer war und die in Ägypten herrschten, war die letzte Pharaonin. Zu ihrer Macht kam sie mit Hilfe des aufstrebenden römischen Julius Caesar aus Rom, mit dem sie auch eine romantische Beziehung hatte. Nachdem das Caesar ermordet wurde, entstand das genannte Dreierbündnis von Antonius, Marcus und die Kleopatra fing gleich eine Liebschaft mit dem Antonius Marcus an, also den nächsten Herrscher. Und er verliebte sich sehr in sie. Und es kam dazu, dass sie sich zusammen verbündeten gegen den Octavian, also dem anderen aus dem Dreierbündnis. Aber sie wurden besiegt von Octavian. Sie unterlagen ihm in einer Schlacht bei Actium und flohen nach Alexandria. Und Antonius nahm sein Leben nach einer Falschnachricht. Er hatte gehört, dass Kleopatra tot sei, und da hat er Selbstmord begangen. Und kurz Zeit später, so sagt es die Geschichte, hat Kleopatra dann mit ihm in ihrem Schoß auch Selbstmord begangen durch einen Schlangenbiss, durch Schlangengift. Herodes schlug sich daraufhin ganz schnell auf die Seite von dem Octavian. Und erhielt auch von ihm die volle Unterstützung. Der römische Senat verlieh Octavian das Erbe, verlieh dem Octavian, er war auch Erbe von Julius Caesar, den Ehrentitel Augustus und übergab ihm wieder weitreichende Machtbefugnisse. Und so wurde Augustus der erste römische Kaiser. Unter ihm gab es auch die Volkszählung, und das römische Reich wuchs. Und unter anderem auch das römische Straßennetz. Eine weitere Voraussetzung neben einer einheitlichen Sprache, die im Griechischen Reich entstand, eine Voraussetzung, dass die frohe Botschaft Jahrzehnte später ganz schnell und sehr weite Verbreitung finden konnte. Es ist faszinierend, wie Gott das alles lenkt, wie er alles vorbereitet, auch wenn man sein Handeln nicht direkt sieht und auch nicht direkt lesen kann in der Bibel, aber in dieser Zwischenzeit bereitet er so viel vor für das neue Kapitel, das aufgeschlagen wird in der Menschheitsgeschichte. Er nutzt die Machtkämpfe der weltlichen Herrscher, um seinen Willen und seine Versprechen zu erfüllen und um seine Geschichte mit den Menschen zu schreiben. Wir sehen, dass die Juden in der ganzen Zeit seit der babylonischen Gefangenschaft unter fremder Herrschaft oder eben auch stark angefeindet waren. Und die konnten die ganze Zeit ihren Glauben nicht wirklich frei leben und auch nicht selbstbestimmt ihr Land regieren. Aber sie kannten die prophetischen Zusagen, die sie erhalten haben, gerade auch in dieser Zeit, dass ein Retter kommen soll. Und sie hielten diese Hoffnung am Leben, auch wenn 400 Jahre lang keine neue Botschaft von Gott kam. Aber sie hofften und sie warteten darauf. Und jetzt sind wir in der Zeit angekommen, wo Gott, wie gesagt, dieses neue Kapitel aufschlägt und widerspricht zu dem Volk, zu diesem einen Mann, Zacharias, im Tempel von Jerusalem. Und das möchte ich mit euch gemeinsam lesen. Lukas, Kapitel 1, Abvers 5. In der Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte dort Zacharias, ein Priester, der zur Abteilung des Abia gehörte. Seine Frau stammte, wie er, aus dem Geschlecht Aarons. Sie hieß Elisabeth. Beide lebten so, wie es Gott gefiel, und hielten sich in allem genau an die Gebote und Weisungen des Herrn. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar, und jetzt waren sie beide alt. Einmal, als Zacharias vor Gott seinen Dienst als Priester versah, weil seine Abteilung damit an der Reihe war, wurde er nach der für das Priesteramt geltenden Ordnung durch das Los dazu bestimmt, in den Tempel des Herrn zu gehen und das Rauchopfer darzubringen. Während der Zeit, in der das Rauchopfer dargebracht wurde, stand die ganze Volksmenge draußen und betete. Da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn. Er sah ihn auf der rechten Seite des Rauchopferaltars stehen. Zacharias erschrak und wurde von Furcht gepackt. Doch der Engel sagte zu ihm: Du brauchst dich nicht zu fürchten, Zacharias. Dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken. Dem sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst voller Freude und Jubel sein. Und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein in den Augen des Herrn. Er wird keinen Wein und keine starken Getränke zu sich nehmen, und schon im Mutterleib wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elia wird er vor dem Herrn hergehen. Durch ihn werden sich die Herzen der Väter den Kindern zuwenden, und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und sich nach denen richten, die so leben, wie es Gott gefällt. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das für ihn bereitet ist. Zacharias sagte zu dem Engel: Woran soll ich erkennen, dass das alles geschehen wird? Ich bin doch ein alter Mann und meine Frau ist auch nicht mehr jung. Der Engel erwiderte: Ich bin Gabriel, ich stehe vor Gott und bin von ihm gesandt, um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Doch nun höre, du wirst stumm sein und nicht mehr reden können bis zu dem Tag, an dem diese Dinge eintreffen, denn du hast meinen Worten nicht geglaubt. Sie werden aber in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Draußen wartete das Volk auf Zacharias, und alle wunderten sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er endlich herauskam, konnte er nicht mit ihnen sprechen. Da merkten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Er machte sich ihnen durch Zeichen verständlich, blieb aber stumm. Als sein Priesterdienst zu Ende war, kehrte Zacharias nach Hause zurück. Bald darauf wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Die ersten 5 Monate verbrachte sie in völliger Zurückgezogenheit. Sie sagte: Der Herr hat Großes an mir getan. Die Menschen verachteten mich, aber er hat mich gnädig angesehen und hat meine Schande von mir genommen. Und dann berichtet Lukas weiter, wie Elisabeth Maria trifft und Maria in der Zwischenzeit auch eine Nachricht von einem Engel bekommen hat und die beiden sich treffen. Auch da ist wieder sehr viel Lobpreis zu hören. Aber wir lesen weiter ab Vers 57. Für Elisabeth war die Zeit der Entbindung gekommen und sie brachte einen Sohn zur Welt. Ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr Erbarmen mit ihr gehabt und ihr auf so wunderbare Weise geholfen hatte und freuten sich mit ihr. Als das Kind 8 Tage alt war, kamen sie zu seiner Beschneidung zusammen. Sie wollten ihm den Namen seines Vaters Zacharias geben. Doch die Mutter des Kindes widersprach. Nein, sagte sie, er soll Johannes heißen. Aber es gibt doch in deiner Verwandtschaft keinen, der so heißt, wandten die anderen ein. Sie fragten deshalb den Vater durch Zeichen, wie er das Kind nennen wollte. Zacharias ließ sich ein Schreibtäfelchen geben und schrieb darauf: Sein Name ist Johannes. Während sich alle noch darüber wunderten, konnte Zacharias mit einem Mal wieder reden. Seine Zunge war gelöst und er pries Gott. Furcht und Staunen ergriff alle, die in jener Gegend wohnten, und im ganzen Bergland von Judäa sprach sich herum, was geschehen war. Alle, die davon hörten, wurden nachdenklich und fragten sich, was wird wohl aus diesem Kind einmal werden? Denn es war offensichtlich, dass die Hand des Herrn mit ihm war. Zacharias, der Vater des Neugeborenen, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und begann prophetisch zu reden. Er sagte: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Er hat sich seines Volkes angenommen und hat ihm Erlösung gebracht. Aus dem Haus seines Dieners David hat er für uns einen starken Retter hervorgehen lassen, wie er es schon vor langer Zeit durch das Wort seiner heiligen Propheten angekündigt hatte, einen, der uns aus der Gewalt unserer Feinde rettet und uns aus den Händen all derer befreit, die uns hassen. So erbarmt sich Gott seines Volkes und hilft uns, wie er es unseren Vorfahren zugesagt hat. Er vergisst seinen heiligen Bund nicht. Er denkt an den Eid, den er unserem Stammvater Abraham geschworen hat, dass er uns aus den Händen unserer Feinde befreien wird und dass wir ihm unser ganzes Leben lang ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit in seiner Gegenwart dienen werden. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Herrn hergehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk zu der Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Denn unser Gott ist voll Erbarmen. Darum wird auch der helle Morgenglanz aus der Höhe zu uns kommen, um denen Licht zu bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben, und um unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu lenken. Ja, ich möchte einige Beobachtungen hier aus dem Text mitteilen, einige Erklärungen, die ich gefunden habe, um zu schauen, was können wir von Zacharias, von dem, was er da erlebte, lernen, ganz konkret für uns. Und wir sehen, die Bibel fängt an und schreibt zu der Zeit, als Herodes König von Judäa war. Also es gibt hier auch historisch belegte Persönlichkeiten, Personen, die tatsächlich gelebt haben. Und das zeigt uns, es sind nicht nur einfach schöne Geschichten, die sich Menschen ausgedacht haben, um irgendeine Wahrheit zu vermitteln. Nein, es sind echte Begebenheiten, von denen wir hier lesen können. Herodes wurde damals auch der Große genannt. von den Leuten. Hier in der Bibel nicht. Wir finden in diesem Text einen, der vor Gott als groß genannt wird, und das ist Johannes selber. Da für Herodes das Gleiche galt wie Pilatus, für Pilatus, zu dem Jesus sagte: Du hättest keine Macht, wenn sie dir nicht von oben, also von Gott, gegeben wäre. In den Augen der Menschen war er vielleicht ein Großer, aber für Gott war er ein Mensch, der seinen Plan durchführte und der dazu beitrug, dass das, was Gott eben versprochen hat, auch genauso eintraf, wie er es vorausgesagt hat. Johannes wird hier als groß vor dem Herrn vorausgesagt. Warum? Weil er die Herzen der Menschen zum Guten bewegen wird. Nicht mit Gewalt, wie es die anderen Herrscher alle gemacht haben, sondern durch den Heiligen Geist und mit ihm erfüllt, wird er die Herzen der Menschen wieder zum Guten hinwenden, zum Guten hinbringen. Bei Gott, bei seinem Handeln in der Menschheitsgeschichte, geht es immer um das Herz. Es geht um unser Herz. Und das merken wir auch wieder hier in dieser Geschichte, wo Gott sagt, er wird die Herzen der Väter zu den Söhnen lenken. Es geht wirklich um unser Herz. Die Herrscher in dieser Welt, die haben ihre Machtansprüche und die leben danach und handeln danach. Aber ihnen geht es nie um uns Menschen, um unsere Herzen. Und dann wird uns Zacharias vorgestellt als ein Priester von der Priesterabteilung des Abia. Und auch seine Frau war ein Nachkomme von Aaron, dem Hohenpriester. Und sie hieß genauso wie die Frau von Aaron damals, Elisheba. So. Also alles deutete bei Zacharias darauf hin, dass ihm sein Priesterdienst sehr wichtig war. Wahrscheinlich hat er sich das nicht so ausgesucht, aber es passte einfach alles zusammen. Und hätte er einen Sohn, er wäre prädestiniert dafür, ein Priester erster Klasse zu werden. Aber das war nicht der Fall. Und obwohl ja bei Zacharias auch sein praktisches Leben zeigte, dass ihm Gottes Ordnungen und Gebote sehr wichtig waren und es eigentlich perfekte Voraussetzungen gab, um glücklich und zufrieden zu sein, muss es doch sehr schmerzlich für sie gewesen sein, eben keine Kinder zu haben. Denn, und das drückt Elisabeth hier in Vers 25 aus, es war eine Schmach und eine Schande für sie. Für die Menschen damals galt nämlich Kinderlosigkeit so als eine Art Strafe von Gott. So wie die Freunde von Hiob es als eine Strafe von Gott sahen und herausfinden wollte, was denn Hiob nicht richtig gemacht habe, dass er so viel Unheil erlebt, sahen das ja oder dachten wahrscheinlich auch die Leute, dass bei dem Ehepaar Zacharias und Elisabeth irgendwas vielleicht doch nicht ganz so richtig sein könnte. Und wahrscheinlich haben die beiden sich auch gefragt, wie Hiob, was haben wir nicht richtig gemacht? Warum lässt du das in unserem Leben zu? Alles Beten um ein Kind wurde bis hierher nicht erhört und jetzt waren sie alt geworden und die Aussicht auf Nachwuchs war rein menschlich gesehen einfach nicht mehr vorhanden. Aber wie Hiob treu blieb, wie Hiob Gott treu blieb, so hat auch Zacharias treu seinen Dienst weitergetan. Er war mal wieder mit seiner Abteilung, mit dem Tempeldienst dran. Die Abteilungen, die hier genannt werden, gehen auf den König David zurück. Er hat zu seiner Zeit mit zwei anderen Priestern, die lebten dann diese Abteilungen gebildet aus den Nachfahren von Aaron. Und dass sie dann aufgeteilt wurden. Und zwei Wochen im Jahr war eine Abteilung dann dran, diesen Dienst eben zu vollziehen im Tempel. Dazu gehörten die zahlreichen täglichen Opfer, die täglich, wöchentlich oder auch zu den hohen Festen wie das Passa da im Vorhof der Priester geopfert wurden. Und das Los entschied, welcher Priester den Dienst im Heiligtum also nicht im Vorhof bei den Opferungen, sondern welcher Priester in den Tempel selbst, in das Heiligtum gehen konnte, um dort das tägliche Rauchopfer zu bringen. Gegebenenfalls auch einmal in der Woche die Schaubrote auszutauschen, die Leuchter zu pflegen, Öl nachzuschütten, anzuzünden. Das war die Aufgabe des Priesters, der in das Heiligtum reingehen durfte. Es war eine ganz besondere Ehre, denn durch die Anzahl der Priester und das Los war die Wahrscheinlichkeit nicht sehr hoch, dass man vielleicht überhaupt einmal im Leben diese Ehre bekam, diesen Dienst zu tun. Und diese besondere Ehre bekam Zacharias nun. Und ich kann mir gut vorstellen, mit welcher Ehrfurcht er eben da diese Stufen hinaufging in das Heiligtum hinein. Es wurde still um ihn und er dieses Rauchopfer darbrachte. Er stand da allein im Heiligtum, in dem Tempel, während die Menschen draußen eben warteten und beteten. Das Rauchopfer war ein sichtbares Zeichen durch den Rauch für die Gebete, die das Volk draußen betete. Versunken vielleicht in seinen Gedanken, vielleicht auch in seinen eigenen Gebeten, wurde er plötzlich angesprochen. Und das erschrak ihn zutiefst. Vielleicht, weil er gar nicht damit gerechnet hatte, dass er plötzlich in diesem Heiligtum angesprochen werden konnte. Doch der Engel nahm ihm die Angst, denn er hatte eine frohe Botschaft, etwas so Frohes, da könnte er ausflippen, weil das ist damit gemeint, eine wirklich frohe Botschaft hatte er ihm zu verkünden. Sein Gebet ist erhört worden. Seine Frau Elisabeth wird von ihm ein Kind erwarten. Und zwar einen ganz besonderen Sohn. Es wird der sein, den Malachi, der letzte Prophet, vorausgesagt hat, dass ein Bote kommen wird, der den Erretter, den Messias, ankündigen wird. Und dieser Bote wird die Herzen der Väter und der Ungehorsam umkehren lassen. Auch das hat Malachi genau da damals so vorausgesagt. Und genau das sagt der Engel nun Zacharias. Und er steht da und fragt nur trocken, woran soll ich erkennen, dass das alles geschehen wird? Er gibt zu, dass er aufgrund seines Alters die Hoffnung wahrscheinlich schon aufgegeben hat. Das hat sich doch erledigt mit dem Kinderbekommen. Nach dem Motto, wärst du mal früher gekommen, jetzt ist doch eh alles zu spät. Und da gibt sich der Engel als Gabriel zu erkennen und dass er diese frohe Botschaft, und daher kommt auch der Name, das Evangelium, direkt von Gott als Botschaft an ihn bringt. Und er eigentlich gar keinen Grund hat, diese Zusage anzuzweifeln. Aber als Bestätigung, dass diese Botschaft echt wahr ist, bekommt er ein Zeichen. Und zwar, dass er stumm bleiben wird, bis sich alles erfüllt, was der Engel ihm gesagt hatte. Und da konnte ab dem Zeitpunkt Zacharias auch gar keine Rückfragen mehr stellen, keine Antwort geben. Er war stumm. Und der Engel ließ ihn da in dieser Stille allein zurück. Und die Leute draußen bemerkten es, da ist irgendwas passiert. Ich weiß nicht, ob das Gespräch mit dem Engel so lange gedauert hat. Vielleicht war das auch einfach die Situation, dass Zacharias erstmal zurechtkommen musste, was er da gerade erlebt hat. Bis er sich eben aufraffte und nach draußen ging, das Volk begegnete und nur durch Zeichen bemerkbar machte, er hat da was erlebt, er konnte aber nicht sprechen. Ich habe überlegt, wie Zacharias sich wohl gefühlt haben muss, welche Gedanken ihm da so durch den Kopf gegangen sein könnten, als er stumm die restliche Zeit da in Jerusalem seinen Dienst durchgeführt hat, bis er dann wieder nach Hause, etwas weiter außerhalb von Jerusalem wohnte er im Gebirge. Was ist ihm da wohl durch den Kopf gegangen? Also ich würde mir denken, boah, hättest du doch mal deinen Mund gehalten. Ja, jetzt musst du ihn halten, jetzt kannst du nicht anders. Wie Petrus, ne? Die Gedanken, die man hat, sofort raushauen. Vielleicht hat er sich gefreut, endlich wieder nach Hause zu kommen, zu Elisabeth, um ihr diese frohe Botschaft zu bringen: Wir bekommen ein Kind. Aber er musste ja auch irgendwie ihr schreiben, ihr beibringen, warum er plötzlich stumm war. Ja, wie soll er das erklären? Vielleicht ist ihm im Nachhinein klar geworden, dass er es doch einfach hätte besser wissen müssen. Er, der Priester, der wahrscheinlich täglich mit den Schriften des Alten Testaments zu tun hatte, mit der Tora. Er kannte die Prophetien aus dem Malachi. Er kannte alle anderen Propheten. Er kannte die Geschichte von Abraham und Sarah, von Simson und seinen Eltern. Das war doch die gleiche Situation, die er hier erlebte. Oder wie Hannah, die Mutter von Samuel. Aber er ist nicht auf die Idee gekommen, dass Gott ihn genauso führen und begegnen würde jetzt. Da hat er überhaupt nicht dran gedacht. Und demütig musste er wohl anerkennen, dass auch in seinem vorbildlichen Bestreben, mit Gott zu leben, nicht immer alles perfekt war. Er war ein angesehener Mann, er war Priester, er hat den Dienst getan. Er wusste sehr viel, aber in dieser Situation, wo es darauf ankam, wo er es hätte wissen können, reagiert er ungläubig und zweifelnd. Vielleicht fiel es ihm wie Schuppen von den Augen, als ihm bewusst wurde, was es eben genau bedeutete, als der Engel ihm sagte: Dein Gebet ist erhört worden. Ja, es ging um sein Gebet, ein Kind zu bekommen oder mehrere Kinder zu bekommen. Aber die Antwort, die Gott hier gab, war nicht nur die Antwort auf sein persönliches Gebet, es war die Antwort auf die Gebete, die er stellvertretend dort durch das Rauchopfer brachte, die Gebete des Volkes, einen Retter zu bekommen, den Messias geschickt zu bekommen. Das war das Gebet des Volkes und das hat Zacharias da genauso gebetet. Also es war nicht nur die Antwort auf sein Gebet, sondern weil er, wie er stellvertretend dastand und die Gebete des Volkes vor Gott brachte, die Antwort auf die Gebete des ganzen Volkes. Und was wir hier auch von Zacharias lernen können, ist, dass Gott immer einen perfekten Zeitplan hat. Und dass wir uns Gott immer komplett mit unserem Leben ganz anvertrauen können, auch wenn unser Leben manchmal so ganz anders verläuft, als wir uns das vielleicht vorgestellt haben oder wünschen. Das ist bei Gott kein Fehler. Er plant das mit ein. Und Zacharias macht genau diese Erfahrung, dass Gott seine Gebete erhört, aber dass Gott auch einen Plan mit seinem Leben hat, aber Gottes Plan geht noch viel weiter. Es geht nicht nur um Zacharias allein. Gott hat mit Zacharias einen Plan, der viel weiter darüber hinausgeht, als nur das persönliche Leben von Zacharias. Und das fällt ihm ein. Er hatte viel Zeit, jetzt in der Tora nachzulesen. Und er wuchs in dieser Zeit, denke ich, an Erkenntnis. Plötzlich wurde ihm das alles klar. Ja, das, was da vorausgesagt worden ist und das, was der Engel mir gesagt hat, das passt doch und das erkennt man nachher auch im Lobpreis, voll gespickt von Zitaten aus dem Alten Testament, weil ihm plötzlich klar wurde, das, was Gott vorausgesagt hat, das tut er jetzt im Augenblick mit ihm. Er hat es ihm offenbart, sein Sohn wird ein Bote des versprochenen Retters, des Erlösers. Ja, wir lernen, dass eben auch unser Wissen, unsere Erkenntnis, vielleicht auch unsere Erfahrung, die wir im Glauben gemacht haben, wie Paulus es sagt, nur Stückwerk ist. Und wir sollten uns darauf auch nichts einbilden, denn das wäre Hochmut und Gott widersteht den Hochmütigen. Und ich würde jetzt Zacharias nicht Hochmut unterstellen, aber er hatte ja schon so seine vorgefertigte Meinung. Das mit dem Kinderkriegen ist vorbei. Und er wusste auch viel. Er hat sich irgendwie auf sein Wissen verlassen. Aber da in dieser Situation merkt man plötzlich, da wo es drauf ankam, da fehlte ihm dann doch irgendwie die Erkenntnis. Und er musste demütig lernen und durfte in dieser Erkenntnis das, was Gott tut, was er verspricht, was er versprochen hat und was er tut, lernen. Und das erwuchs in ihm so diesen Lobpreis, als er in dieser Erkenntnis dann wuchs und in dieser Zeit der Demut. Gott fordert uns auch ganz oft heraus in Zeiten, wo unser Leben vielleicht wirklich ganz anders verläuft, als wir uns das so vorstellen und wünschen. Es sind unerfüllte Wünsche, Sehnsüchte da. Und er fordert unser Vertrauen heraus und unsere Treue, manchmal auch sehr stark. Aber, so wie wir es bei Zacharias auch sehen, er bereitet unser Herz vor, ihm wirklich zu erkennen. Seinen Willen, seinen Plan, ihm wirklich zu begegnen in seiner Herrlichkeit. Wie sollten wir da in Zukunft richtig reagieren in Bezug gerade auf das vielleicht mal unentdeckter Stolz oder Hochmut, der in uns so drin steckt? Mir ist dazu der Vers aus 1. Petrus 5, 6 bis 7 eingefallen, den ich euch auch hier vorlesen möchte. 1. Petrus 5, 6 bis 7. Demütigt euch deshalb unter Gottes mächtige Hand, dann erhöht er euch auch zur richtigen Zeit und werft so alle eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Und dieses Demütigsein ist manchmal von den eigenen Wünschen und Zielen loszulassen, ja, die manchmal uns echt Stress bereiten können, die Sorgen sind, es können Ängste sein, es können Nöte in Beziehungen sein, das alles Gott abzugeben und zu vertrauen, dass er dafür sorgt. Und dann wird uns hier verheißen, dass Gott uns zur rechten Zeit dann wieder aufrichten wird, erheben wird oder zur Ehre bringen wird, wie es hier ist. Wenn wir die Demut besitzen, das, was wir selber noch in der Hand halten wollen, was wir selber noch richtig ist oder verfolgen wollen, Gott abzugeben und zu erkennen wirklich, was Gott in meinem persönlichen Leben nicht nur für mich, aber vielleicht auch durch mich für andere bewirken möchte. Psalm 119, Vers 71 lesen wir auch, es war gut für mich, sagt der Psalmist da, es war gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, so lernte ich deine Ordnungen neu. Auch Zacharias machte neu diese Erfahrung. Und ihm wurde klar, so wie ich es eben sagte, dass das, was Gott verheißen hat, was er vorbereitet hat, jetzt Wirklichkeit wird, jetzt endlich eintrifft. Das erfüllte ihn wahrscheinlich so sehr mit diesem Lobpreis, aber noch war es nicht so weit, er war immer noch stumm. Ich kann mir vorstellen, bei dem, was Zacharias da plötzlich entdeckte, auch im Alten Testament, und was da jetzt gerade passiert, dass ihn das so erfüllt hat, aber er konnte das nicht loswerden. Ein letzter Schritt des Vertrauens musste er noch gehen, einen letzten Schritt. Und zwar sichtbar gemacht durch die Namensgebung seines Sohnes. Gott hat dem Sohn einen Namen gegeben. Und erst da, so wie er es Engel es gesagt hatte, er ihm den Namen Johannes gab, entgegen aller Traditionen, die da vorherrschten, war alles erfüllt und er konnte plötzlich wieder reden. Und das Interessante ist, er bricht in diesen Lobpreis aus und er lobt Gott. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn er sprechen könnte, als er rauskam aus dem Tempel nach dieser Erscheinung. Die Leute würden fragen, boah, was hast du erlebt? Ja, er würde erzählen von seinem Erlebnis, aber er war stumm. Und in dieser Zeit der Stille, und manchmal bremst Gott uns im Leben auch aus, damit wir still werden, damit er direkt in unser Leben hineinreden kann, damit, wenn wir dann wieder zum Reden kommen, dass wir das sagen, was wirklich nur Gott ehrt. Dass dieser Lobpreis, der in uns dann erwächst durch Demut und Erkenntnis, wirklich nur Gott ehrt. Und das ist das Wunderschöne, das auch ich hier lernen möchte von Zacharias, dass Gott eben solche Zeiten auch schenkt. Und ich möchte jeden ermutigen, Gott straft nicht dadurch. Es war für Zacharias auch nicht, ja, eine Strafe, könnte man sagen, aber es war für ihn eine Chance zu lernen, in diesen echten Lobpreis, in diese echte Gottesbegegnung zu kommen. Ich möchte mit euch noch kurz einige Passagen aus dem Lobpreis des Zacharias ansehen. Wie gesagt, es ist gespickt voll mit Zitaten aus dem Alten Testament. Und Zacharias konnte es auf die jetzige Situation, auf das, was Gott neu anfängt im Volk Israel und überhaupt in der ganzen Weltgeschichte, auch deuten und verstehen. Er ruft alle, die es hören können, dazu auf, Gott zu loben. Den Gott, den starken Herrn. Denn er hat sich seinem Volk wieder angenommen. Das heißt, er kümmert sich wieder. 400 Jahre Funkstille. Und jetzt passiert es wieder. Gott wird aktiv, ganz eindeutig. Er bringt die Erlösung. Viele Juden haben damit verbunden eine physisch-politische Erlösung. Wir haben vorhin gesehen, die ganzen Jahre waren sie nicht wirklich frei. Ja, sie konnten zwischendurch ihren Gottesdienst auch durchführen, wenn es denn die Herrscher zuließen oder das unterstützt haben. Aber sie waren nicht wirklich frei und sie sehnten sich und hofften danach, dass sie wieder, so wie bei König David und König Salomo, ein eigenes Königtum hatten und ohne Angst und ohne Fremdherrschaft ihren Gottesdienst und ja, durchführen konnten und ihr Land regieren konnten. Aber das wird tatsächlich noch geschehen im tausendjährigen Reich. Entscheidend ist aber die Befreiung von den geistlichen Feinden, die Zacharias hier auch anspricht. Die Befreiung aus der momentanen geistlichen Situation. Und das haben selbst Jesu Jünger auch lange nicht verstanden. Zacharias spricht hier beides an. Er spricht auf das, was ja auch noch geschehen wird. Und wir hatten ja auch in der Römerreihe das gesehen, wie Gott das aufrollt, wie er einen besonderen Plan mit seinem Volk hat und was er bisher getan hat. Und das ist dafür, er steht so fest, dass Gott auch das, was er noch tun wird, auf jeden Fall erfüllen wird. Und wir als Gemeinde gehören jetzt in diese Zeit, wo genau das, was hier angekündigt wird, Anteil haben. Wir können also dieses Lob, das Zacharias hier gibt, heute als Nachfolger Jesu direkt auch auf Jesus deuten. Und ganz besonders im Hinblick auch auf das Abendmahl ihn loben und ihn feiern als Erlöser. In Vers 71 sagt er, einen, der uns aus der Gewalt unserer Feinde rettet und uns aus den Händen all derer befreit, die uns hassen. Und in Vers 74, dass er uns aus den Händen unserer Feinde befreien wird und dass wir ihm unser ganzes Leben lang ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit in seiner Gegenwart dienen werden. Und dann noch ein Schlüsselvers hier auch in diesem Lobpreis, Vers 77. Du, damit ist der Johannes dann gemeint, wirst sein Volk zu der Erkenntnis führen, dass durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Und genau deshalb musste Jesus kommen. Die Erfüllung dieser Prophetie in diesem Sinn, in diesem geistlichen Sinn, sehen wir in folgenden Versen auch schon erfüllt, die das beschreiben. Es ist die Zeit, in der wir jetzt leben als Gemeinde Gottes. Zum Beispiel 1. Korinther 15, Vers 26. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Das ist der letzte Feind, das ist wirklich unser Feind. Das war die Trennung von unserem Schöpfergott. Und der ist besiegt durch Jesus, durch Vergebung der Sünden. In 2. Timotheus 1, Vers 10b steht, er hat den Tod entmachtet und stattdessen unvergängliches Leben aufleuchten lassen durch das Evangelium, das ist eben diese frohe Botschaft, die hier ihren Anfang genommen hat, bis zu uns gekommen ist und durch uns auch noch viele andere erreichen soll. Kolosser 2, Vers 13 bis 15. Und Gott hat euch mit ihm, Christus, lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Zweite Timotheus 1, Vers 7, die Folge daraus ist, Gott hat uns ja nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist voller Kraft, Liebe und Besonnenheit. Wir müssen nicht mehr in Angst oder in Sorge, ja in Angst auch vor dem Tod leben. Wir können mit der Hoffnung auf das ewige Leben, ja in der Ewigkeit, in dieser Herrlichkeit bei Gott zu sein, hier auf der Erde schon befreit nach Gottes Maßstäben auch leben. In dem Vertrauen, dass er für uns sorgt, dass er unser Leben kennt und dass er seinen Plan bis zum Ende durchführen wird, wenn wir ihm treu nachfolgen. Denn unser Gott ist voll Erbarmen, darum wird auch der helle Morgenglanz aus der Höhe zu uns kommen und denen Licht bringen, die in Finsternis und im Schatten des Todes leben und um unsere Schritte auf dem Weg des Friedens zu lenken. Damit schließt Zacharias seinen Lobgesang. Und wir dürfen den Frieden im Herzen haben, weil Jesus uns vergibt, weil er uns wieder versöhnt mit dem liebenden Vater im Himmel. Und stellt euch vor, wir sind mittendrin in dieser Geschichte und sind nicht nur Zuschauer, sondern sind Teilnehmer der größten Liebesgeschichte, der Geschichte Gottes mit den Menschen. Unser Leben ist nicht bedeutungslos, sondern Gott umwirbt uns jeden Tag mit seiner Liebe, mit seiner Barmherzigkeit. Er fordert uns heraus, ihm zu vertrauen, auch in Demut, in der Erkenntnis zu wachsen und in diesen echten Lob zu kommen. Und dann mit diesem erfüllten Herzen, ja, ihn wirklich zu danken und zu loben. Ich wünsche uns in diesem Sinne eine gesegnete Adventszeit. Amen.